Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de, die Erklärvideoagentur, wünscht gute Unterhaltung. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Ja, Alexandra, schön, dass du dich, ich nenne es jetzt mal, für dieses Experiment, ist jetzt sehr hochgegriffen, aber ich mag sowas ja, zur Verfügung gestellt hast oder gesagt hast, wir machen das. Wir haben uns ja auch bei einer ganz anderen Gelegenheit kennengelernt. Da warst du in einem Podcast, den ich quasi mit aufgenommen habe. Du bist mir also aus mehreren Gründen in Erinnerung geblieben, weil du einen Podcast hast, den ich persönlich total knuffig und toll und süß finde, aber das erzählen wir gleich noch. Und du bist, das wirst du uns aber gleich nochmal richtig sagen, ich sage jetzt einfach mal professionelle Storytelling-Frau, Geschichtenerzählerin. Ich finde, das klingt so abwertend, aber das kannst du gleich nochmal richtig erzählen. Und wir sprechen heute mal so ein bisschen eben über, ja, vegane Storytelling, weil so kamen wir auch ins Gespräch. Wir hatten es vom Käse. Ich weiß, du bist Vegetarierin und mit Käse und so weiter. Ja, aber erzähl vielleicht erstmal so ein bisschen was über dich, was du machst mit Storytelling, mit Geschichten erzählen und was so alles dazugehört.
Ja, ich versuche, mich ein bisschen kurz zu halten, Erik. Schön, dass ich hier bin. Ich freue mich sehr. Ich bin tatsächlich Geschichtenerzählerin. Ich weiß nicht, warum das abwertend klingt, finde ich jetzt persönlich nicht. Es klingt allerdings auch nicht so, als hätte man dann sofort Bilder im Kopf. Ja, das ist das Problem. Und darum geht es ja bei mir, dass ich den Menschen Bilder in den Kopf zaubere, dass ich beim Storytelling im Business aus Zahlen, Daten, Fakten Geschichten mache, die dann einfach hängen bleiben, die Menschen sich merken können. Im Moment tatsächlich sehr viel in Unternehmen, in Behörden, in Bildungsinstituten zum Thema Botschaften transportieren, ja, das neue Normal quasi ein bisschen schmackhaft machen. Genau, ich bin aber auch auf der Bühne und erzähle in eigenen Programmen. Und wo wir uns kennengelernt haben, da ging es ums Thema Vortrag. Und da ist halt mein Schwerpunkt das Thema Tod und Leben und halt auch Trauer am Arbeitsplatz, weil ich finde das sehr, sehr wichtig, dass wir darüber sprechen. Ja, und dann gibt es ja halt noch meinen Podcast und das ist Kampmeyers Kinderkanal. Und da erzähle ich dann tatsächlich Märchen und Geschichten für die Kleinen, wobei ich aber auch ganz, ganz viele große Zuhörende habe. Und ja, damit habe ich eventuell angefangen. Vor 20 Jahren habe ich meine Ausbildung gemacht als Märchenerzählerin und seitdem habe ich wahnsinnig viele Fortbildungen, halt auch schon seit 17 Jahren davon. Und liebe es. Deswegen finde ich es auch toll, jetzt einfach mal ein Experiment, nenne ich es jetzt mal, hier auszuprobieren. Ja, die Problematik, ne, dass alle, das heißt Problematik stimmt ja nicht, aber dass die Leute sagen, ja, wir erzählen alle Geschichten. Das stimmt. Und manchmal darf man halt einfach auch ein bisschen darauf achten, was man da erzählt.
Ja, also wie gesagt, ich kann den Podcast sehr empfehlen, weil es ist unfassbar schön einfach. Also ich liebe das einfach, ja. Wie wir uns kennengelernt haben, hatten wir es ja, finde ich auch spannend, dass du das noch, aber man merkt, du bist da einfach extrem dem Thema auch zugeneigt, weil ich habe gerade mal geschaut, das ist ein gutes Jahr her, wo wir Brunner den Podcast aufgenommen haben und eben hast du ganz spontan mir quasi eins zu eins gesagt, ja, wir haben uns damals kennengelernt und dann hatten wir das Thema Käse und dass ich mich schwer tue und du hast es mit dem Casein erzählt. Also man merkt, du hast da halt auch ein Faible für, wenn man eben Dinge in Bilder packt.
Ich glaube einfach, dass meine Fantasie da ziemlich groß ist und aber auch schon immer war und dass ich das für mich persönlich gar nicht so besonders fand, dass ich, wenn mir jemand was erzählt, halt sofort Bilder kriege. Und das habe ich dann aber irgendwann festgestellt, das ist gar nicht bei jedem so. Dafür habe ich es aber auch nicht mit Zahlen. Ja, da bin ich auch ganz ehrlich, ja. Und als wir uns damals kennengelernt haben, weiß ich noch, weil es Hafermilch gab. Ja, und das so im Vorfeld, bevor es dann losging und dann gab es den Kaffee und alles fein und geredet und dann gab es Hafermilch und da habe ich mich schon gefreut, weil ich trinke schon seit vielen Jahren keine Milch mehr. Ich vertrage sie einfach auch nicht wirklich gut. Und da kamen wir dann auf das Thema und da hast du dann vom Veganismus erzählt und so und auch von deinem Podcast und da habe ich noch gedacht, ach, ich wäre auch gerne vegan, aber... Ja, ich habe das große Problem, dass ich Käse einfach so liebe. Und da hast du mir vom Casein erzählt und dass das so abhängig macht und dass das bis zu einem Jahr dauert, bis du das überwunden hast, bis die meisten das überwinden. Und das ist tatsächlich bei mir wahnsinnig hängen geblieben, dass ich so denke, ah, vielleicht schaffe ich es irgendwann. Jetzt im Moment lebe ich in der WG, da ist es ganz schwer. Also meine WG-Partnerin, die ist schon ganz brav und ist mit mir Vegetarierin geworden quasi. Außer ganz ab und zu kriegt sie dann mal so einen Hieper. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt noch mit vegan ankommen würde, dann müsste ich sie ganz vorsichtig ranführen.
Ich finde das super. Also du bist ja schon viel, viel weiter als der Durchschnitt definitiv. Mit Fleisch weg und Milch weg. Das Milch ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Also wir hatten es vorhin, da hast du gesagt, du hast jetzt auch gerade zum Beispiel das Buch von Mark Benecke gelesen, wo er sagt, wer Fleisch isst, isst Leichenteile. Und da war ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen überrascht, weil viele ja dann sagen, das ist mir schon zu extrem. Hast du jetzt gesagt, aber dich erreicht es, weil du dir damit eben was vorstellen kannst. Welche Bilder müssten denn, weil wir es jetzt beim Thema Milch hatten, weil Milch funktioniert ja eben so, dass viele immer noch denken, es steht die glückliche Milchkuh auf der Weide. Auch die Lobby tut ihresgleichen. Es gibt immer in jedem Supermarkt so Flyer, da steht, Deutschland hat 4,3 Millionen Milchkühe, ist auch vom Deutschen Milchverband eben. Und damit wird ja so suggeriert, es gibt Milchkühe und es gibt Esskühe, also Fleischkühe. Und die Milchkühe stehen glücklich auf der Weide. Die Bilder auf den Packungen tun Entsprechendes und geben einfach Milch. Ist ja nicht die Realität. Ja, die werden geschwängert wie jeder Säuger. Das Kalb geht weg, wird Schnitzel und wir zapfen die Milch ab. Jetzt kommen oft Leute auch zu mir, die sagen, ja, ich bin jetzt neu vegan und jetzt haben wir in der Familie Diskussionen. Wie sähe denn jetzt quasi das, deiner Meinung nach, die ideale Geschichte aus, um eben zum Beispiel Babykuh, Mamakuh den Leuten zu erklären?
Ich weiß nicht, ob es die ideale Geschichte gibt, weil es ist auch definitiv zielgruppenabhängig. Wen willst du erreichen? Und ja, und als du das gerade so erzählt hast, habe ich auch gedacht, das ist halt auch Storytelling. Ja, ich denke, also ich komme ursprünglich aus der Ecke, ich wohne jetzt in Hamburg seit langen Jahren, aber ich komme aus der Ecke, wo Tönnies halt auch seine Fabrik hat. Und da sind seit Jahren Rasen dann oder tuckern diese LKWs mit den glücklichen Kühen und Schweinen drauf gemalt an einem vorbei, dass man natürlich automatisch das Gefühl hat, ach, die hatten es aber wirklich gut, bevor die jetzt gestorben sind. Und ich habe damals bei meinem Onkel auf dem Hof auch mitgeholfen zu schlachten. Ja, das gehörte mit dazu als Kind. Und ich finde das für mich persönlich total wichtig, weil ich weiß jetzt, wovon ich rede. Und ich weiß aber jetzt nicht, ob es die ideale Geschichte gibt. Weil klar, wenn du jetzt vegan werden willst und kommst nach Hause und erzählst, übrigens, das, was ihr auf dem Teller habt, das sind Leichen. Ich glaube nicht, dass man sich da so wahnsinnig beliebt mitmacht. Und ich glaube auch nicht, dass wenn man mir das vor, keine Ahnung, wie viele Jahren gesagt hätte, dass ich da sofort drauf angesprungen wäre. Das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess und mein Bruder ist damals vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, das ist bestimmt auch schon irgendwie 25 Jahre her, auch Vegetarier geworden und damals war es noch ganz schwer. Der hat mich in Spanien abgeholt, ich habe in Spanien gelebt und da gab es dann halt den Klassiker Kartoffeln mit Soße. Also jetzt nicht in Spanien, aber in Deutschland, aber der wurde angeguckt wie ein UFO, ja, dass der kein Fleisch essen wollte. Und da habe ich damals auch noch das eher belächelt. Ich habe so oder so nie wahnsinnig viel Fleisch gegessen, aber ich habe es gegessen und ich habe es genossen und ich gebe auch zu, es hat mir ja geschmeckt, so ist das ja nicht. Es ist ja jetzt nicht so, als würde ich sagen, aber jetzt schmeckt es mir nicht mehr. Ich hatte in der Zwischenzeit mal irgendwann die Gelegenheit, ja, einen Hirsch zu essen, der irgendwie vom Förster, von dem man kannte, geschossen wurde und so und auch selber zerlegt. Da habe ich gedacht, na gut, komm, dann drückst du mal ein Auge zu und hatte ein bisschen Angst, jetzt wieder drauf zu kommen. Aber ganz im Gegenteil, das lag mir so schwer im Magen. Egal, jetzt bin ich total vom Weg abgekommen. Das gehört übrigens auch mit zu einer Geschichtenerzählerin. Wobei ich versuche, meinen Menschen, die zu mir in die Kurse oder in die Coachings kommen, beizubringen, dass man nicht vom Weg abkommt. Ich komme es beim Plaudern aber sehr gerne.
Ich auch. Also ich glaube, an mir würdest du dir die Zähne ausbeißen, weil ich liebe Schachtelsätze. Und zwar Schachtel in Schachtel in Schachtel in Schachtel. Finde aber am Ende immer wieder den Bogen. Jetzt ist es ganz spannend, weil was du eben gerade berichtet hast, weil wir es gerade vom Käse hatten, ist eine Beobachtung, die ich also eigentlich fast nur mache, dass wenn du eine gewisse Zeit vom Fleisch weg bist, dass genau diesen Effekt hast, den du sagst. Ich habe das Experiment selbst auch gemacht. Ich bin in Mainz durch so eine Fußgängerzone gelaufen und da war ein Metzger, wo ich bin ja früher in Mainz in die Schule gegangen und da war ein Metzger, also vom Weg von der Schule zum Bahnhof war das mehr oder minder Pflichtprogramm, da Fleischwurstbrötchen zu holen. Also bei uns sagt man wegwurscht ein Woi, mit der Wurst ist Fleischwurst gemeint und bin da vorbeigelaufen und hatte auf einmal völlig irrational so ein Hieber auf Fleischwurst. Also wie du eben, habe ich da Käse und rein und dann bin ich einfach da rein und habe gesagt, ich würde irgendwie hier einen Euro in die Kaffeekasse geben. Bei uns sagt man immer so Stückelchen, das heißt die Kinder bekommen so, ja.
So eine Scheibe.
So ein Scheibchen, genau. Ob ich so Stückelchen und dann hat die gesagt, ah ja, klar, mein Bub und komm her. Und ich habe gesagt, ich war hier früh, also ihr witzig, ja, wäre ich nicht dabei gewesen, aber gut. So, also dann stand ich draußen und hatte halt dieses kleine Stückchen und habe das also im Mund und hatte die Zähne wirklich nicht richtig drin und hatte sofort halt diesen Fettgeschmack und habe gedacht, ach du, geht gar nicht, ja. Und habe dann auch, was ich sonst eigentlich nicht mache, das eben dann weggeworfen und habe mir deswegen auch nur das kleine Stück geben lassen. Dann war der Jieber aber gedeckt, weil seitdem ist das kein Thema mehr eben, ja. Und das habe ich dann irgendwo erzählt und dann hieß ich, das kannst du doch nicht machen, wenn du vegan bist und dann musst du doch und dann darfst du nicht. Und das ist halt was, das sehe ich halt ganz anders. Und ich glaube, was du eben gesagt hast, ist ganz wichtig, also wen willst du erreichen, in welchem Stand, alt, jung, wann holst du ihn ab? Jetzt wie jemand, der schon 10 Jahre vegetarisch ist, sieht das anders wie jemand, der halt jetzt seit einem Tag vegan ist oder so. Und das ist auch eine Kultur, die man auch in sozialen Medien leider immer beobachtet. Da kommt jemand und sagt, hey, ich bin jetzt 3 Jahre vegetarisch und will jetzt schauen, dass ich vegan werde. Und dann kommen halt leider auch immer gleich die Ersten auf die Social-Media-Bühnen und sagen, als Vegetarier, der Milch trinkt und dann bist du auch für den Mord von und wenn du Eier bist, bist du... Also der halt gleich so drauf geht. Und
aber die hast du doch immer, Erik, oder? Die hast du doch egal in welchem Thema, die hast du immer. Und ich glaube, das ist die große Kunst, sich davon nicht beeinflussen zu lassen.
Da gebe ich dir
also
recht,
ja. Ich habe eine Kollegin, die finde ich, macht das total toll. Die ist zu Hause vegan. Und wenn die unterwegs ist, versucht sie es, ist aber ansonsten Vegetarierin. Ja, weil sie auch sagt, das ist mir zu blöd, jetzt überall meine Sachen mit hinzunehmen. Und bei vielen Restaurants, Hotels etc. gibt es ja mittlerweile die Möglichkeit, vegan zu essen. Aber wenn nicht, dann ist für mich auch vegetarisch in Ordnung. Und das, finde ich, ist eine total gesunde Einstellung. Und nur so, glaube ich, kommen wir auf Dauer auch wirklich von dieser Massentierhaltung, von dem Fleischkonsum weg, indem wir das wirklich als Prozess sehen, immer wieder darauf aufmerksam machen. Da sind wir wieder beim Thema Storytelling, weil wenn wir nochmal auf diese glücklichen Kühe zurückkommen und wenn wir die anderen Bilder zeigen würden, ja, noch krasser. Also ich musste da sofort, eben als du das sagtest, an die Zigarettenpackungen denken, die ja wirklich auch abartig aussehen, ja, wo man auch wirklich, ich habe immer zwischendurch mich auch mal durchgeschnorrt, so, ich gebe es ganz offen zu, aber wo ich so gedacht habe, das ist ja wirklich fies. Und ich kann mir vorstellen, ja, dass es die absoluten harten Raucher da nicht von abhält. Aber ich glaube schon, dass es den einen oder die andere abgeschreckt hat. Und wenn man sowas tatsächlich auch mit Milchprodukten machen würde, weil ich glaube, ja, es gibt immer noch viel zu viele Menschen, die das Gefühl haben, den Kühen passiert ja nichts. Also die sind glücklich oder die sich total damit zufrieden geben, dass sie einfach Biomilch oder Biofleisch kaufen. Ja, aber dass die am Ende im gleichen Schlachthaus landen, blendet man dann auch ja gerne aus. Und das ist ja so dieses... Auch diese Bequemlichkeit und auch diese Geschichte, was erzähle ich mir gerade für eine Geschichte? Ja, warum bin ich diejenige, die den dicken SUV in der Stadt fahren muss? Da werde ich meine Gründe für haben, die kann ich dir nennen. So, warum bin ich diejenige, die aber nicht auf Fleisch verzichten kann oder die unbedingt Eier essen muss? Weil, so, also weißt du, das sind ja alles Geschichten, die ich mir, die ich meinem Umfeld erzähle. Und für die ich Gründe habe. So, und dann kommen die, du eben angesprochen hast, im Social-Media-Bereich, die sofort dagegen anwettern. Die haben halt ihre Geschichten. So, und da müssen wir jetzt gucken, wie kriegen wir das hin, dass wir viele Geschichten stehen lassen können und trotzdem eine oder einen Strang finden, so, der vielleicht ähnlich ist und oder einen Plot, möchte ich jetzt mal nennen. Und dann kann ja jeder so ein bisschen links, rechts abweichen und da seine Variante rausmachen. Also das wäre jetzt eine Idee. Ob das wirklich funktioniert, weiß ich nicht.
Ich finde, das ist ein extrem spannender Ansatz. Also ich finde, das ist eine tolle Sichtweise. Wenn du funktioniert im Prinzip ja in allen Bereichen des Lebens. Wenn du es schaffst, dein Gegenüber nicht als Gegner, Opposition, whatever zu sehen, sondern du sagst, okay, der hat seine Geschichte. Das entspannt ja schon mal einen selber. Ich merke, ich meine, ich bin wirklich kein Aggressiver in dem Bereich, aber ich merke, selbst mich entspannt es, wenn ich den anderen als, ich sag mal, Geschichtenerzähler, eben nicht im abwertenden Sinne, sondern ganz und gar im positiven Sinne sehe und mir dann überlege, okay, wie spinne ich seine Geschichte fort? Und wo du eben schon sagst, dann einen gemeinsamen Plot, also am besten so auf dieses, ne, am Ende lebten sie glücklich und wie in Märchen so ein bisschen. Das wäre natürlich der optimale Fall. Ne? Ja, genau.
Ja, genau.
Aber ich finde, das ist ein cooler Ansatz. Also bei mir rattert es schon wieder. Das ist schrecklich bei mir.
Ist doch wunderbar. Cool. Das kenne ich ja auch. Aber ich meine, das ist doch ganz logisch. Es gibt ja nicht die Wahrheit. Es gibt meine Wahrheit, es gibt deine Wahrheit. Und jeder hat seine eigene. Und du bringst deine eigenen Erfahrungen mit. Woher auch immer, ich bringe meine Erfahrungen mit und vielleicht decken die sich in vielen Teilen oder zumindest können wir mit unserer Meinung übereingehen, aber bei anderen ist es halt nicht so. Und natürlich kann ich mich auch aufregen, ja, über manches, aber ich weiß genau, ich kriege das nur durch Argumente, kriege ich das nicht hin. Ich muss ja jemand anderen begeistern. Ich kann den nicht einfach nur überzeugen. Ich kann nicht einfach nur Argumente liefern und dagegen reden, sondern ich muss, und das nenne ich jetzt auch gerade das, was ich mit dem neuen Normal eben angesprochen habe. Ja, dass es darum geht, viele wollen wieder in dieses alte System, also Präsenzveranstaltung und dieses und jenes. Und wir wollen das wieder so, wie es vorher war. Das werden wir so nie wieder haben. Mhm. Und jetzt aber ist die Kunst, das, was es ja auch an Gutes birgt, das hervorzuholen und das in den Fokus zu stellen und nicht nur all das Negative, was wir jetzt nicht mehr haben. Und das verstehe ich halt auch unter Storytelling. Und ich glaube, wir dürfen da echt aufpassen, dass wir nicht zu sehr in die Extreme rutschen. Das ist ja jetzt gerade beim Thema Corona, gerade beim Thema Impfen, gerade beim Thema, wie gehen wir jetzt damit um, wahnsinnig extrem angespannt. Und ich habe ein bisschen Angst manchmal, dass wir da in andere Themen wie jetzt Klimaschutz, wie Tierschutz ähnlich anfangen zu agieren. Das ist also nur noch dieses Schwarz oder Weiß und diese ganzen verschiedenen Töne dazwischen nicht mehr gibt. Und deswegen ist es mir immer ganz wichtig zu gucken, wer spricht da gerade und was steckt dahinter? Wenigstens Verständnis aufbringen. Und wenn ich irgendwann aber merke, wir kommen da überhaupt nicht zusammen, ja, dann breche ich es halt einfach ab oder dann sage ich auch so, ich glaube, wir beiden kommen in diesem Leben nicht mehr zusammen. Ja, und dann ist auch gut, aber deswegen muss ich ja jetzt niemanden verachten oder verstoßen oder es sei denn, er ist ganz schlimm rechts. So, also das ist eine Grenze für mich, da kann ich nicht mitgehen.
Also genauso habe ich die auch eingeschätzt. Also die Grenze ist bei mir auch erreicht. Ich bin da voll bei dir. Es ist natürlich eine Situation, also ich selbst bin ja in meinem eigentlichen Beruf Meister für Veranstaltungstechnik, der eben seit zu den Ersten gehört, die, ich sage immer, die reden von ersten, dritten Lockdown. Wir sind immer noch im ersten Lockdown und habe diese Zeit, ich meine, ich kann mich jetzt, es ist vieles noch toll gewesen und ich habe auch viel Unterstützung, vor allem durch jetzt Familie und meine Mutter gehabt, sonst hätte das böse ausgehen können. Aber letztendlich bin ich gut durchgekommen und dafür bin ich super dankbar und super positiv. Aber ich merke auch, das ist so eine, viele in meinem Umfeld, da entsteht natürlich auch so ein Druck, weil ich bin jetzt nicht zu Hause, weil ich Langeweile habe oder nicht arbeiten will, sondern ich bin zwangsweise zu Hause. Und ich fange auch gar nicht an zu sagen, zum Schutz von uns allen, das ist egal. Ich bin halt zu Hause, weil es nicht anders geht. Punkt. Und dann baut sich natürlich so ein gewisser Druck auf, weil du, ich meine, ich bin selbstständig, seit ich 21 bin, mit dieses Jahr 48, ja. Also da kommt natürlich schon mal so dieser Lagerkoller. So, damit kann man sich beschäftigen. Ich bin jetzt in andere Bereiche gegangen, mache andere Dinge und habe mein Geschäftsmodell so ein bisschen umgestellt und betreue jetzt eben mehrere kleinere Kunden und so weiter. Aber du merkst halt, dieser Druck ist da. Und dann kommt dieser Lagerkoller dazu, dann hast du natürlich auch den Druck, Miete, Strom, Gas, Wasser, das muss auf jeden Fall laufen, weil sonst. Und dann ist natürlich die Gefahr, dann kommt jetzt einer, der dir halt dann, ich sag jetzt mal auf Rheinhessisch, so richtig dumm kommt, ja. Und da musst du natürlich dann auch unfassbar aufpassen, weil der kann ja in dem Moment nichts dafür, ja, dass dir dann halt nicht so direkt der Überdruck eben rausgeht.
Der Kragen platzt.
Ja, und du merkst aber, wenn der Druck gar nicht rauskommt, dann bist du in so einer, also mir geht's so, bist du in so einer permanenten, passiven, aggressiven Stimmung ein Stück weit. Und so bin ich persönlich halt gar nicht. Das heißt, ich müsste mich aufnehmen auf Video, wäre mal spannend, und müsste mir eigentlich meine Geschichte erzählen.
Entweder so oder so, du schreibst sie auf tatsächlich, ja. Ich habe jetzt ja gerade auch noch so gedacht, also dafür gehe ich joggen, ja. Ich jogge mir das weg, weil ich merke, ich brauche dann körperliche Bewegung. Das passiert mir ja durchaus auch, aber ich versuche das so wenig wie möglich an mich heranzulassen. Also bei mir war es ja nicht anders. Jetzt am Sonntag sagte noch ein Kollege, naja, vor 1,5 Jahren waren wir noch Bühnenkünstler und jetzt sind wir Solo-Selbstständige. Ja, und mir ist ja auch alles weggebrochen. Ich habe für mich aber gemerkt, wie krisensicher ich bin. Also das hätte ich dir vorher nicht sagen können, aber ich sprudel noch immer über vor Ideen, kriege die alle gar nicht umgesetzt, weil es so viele sind. Und ja, ich habe auch wahnsinnig viel Unterstützung gekriegt. Also ganz toll, auch von meinem Publikum tatsächlich. Ja, also dass mich wirklich Zuhörerinnen und Zuhörer angeschrieben haben, ob sie irgendwas für mich tun können. Also wo ich wirklich gedacht habe, wow. Und dadurch ist dieser Podcast entstanden. Ja, dass ich gedacht habe, ich möchte was zurückgeben. Und dann habe ich gedacht, was kann ich? Ich kann Geschichten erzählen. Und dann haben wir 2 Monate lang tatsächlich jeden Tag ein Märchen, eine Geschichte hochgeladen. Und jetzt mittlerweile einmal wöchentlich. Ja, und die Kinder haben mir Bilder gemalt und die habe ich auf Instagram gepostet und so.
Ja, stimmt, die habe ich genau auch gesehen. Ja, stimmt.
Das haben sie jetzt, seitdem sie in der Schule wieder sind, hat das rapide abgenommen.
Ja gut, aber ist ja auch gut so. Aber das wusste ich gar, okay, ich habe das gesehen bei dir auf Instagram, aber das war ein spannender Hintergrund jetzt. Also das habe ich dann, entweder habe ich es nicht gelesen oder nicht wahrgenommen, aber ist ja ein gutes Beispiel. Ich habe ja, wie gesagt, diese Erfahrung auch gemacht, du hast sie auch gemacht und das zeigt ja schon, dass dieser platte Spruch, in jeder Krise steckt eine Chance, aber dass eben dann auch nicht alles schlecht ist. Ja, und dass es eben immer wieder eben eine neue Chance gibt, eben rauszukommen. Aber wenn ich jetzt nochmal, jetzt mache ich mal einen ganz brutalen Sprung zurück, wenn ich jetzt nochmal auf dieses Thema vegan, vegetarisch zurückkomme, was ich immer feststelle, ist, mir ist das jetzt im Kopf, seit du es eben gesagt hast. Also ich persönlich fände das ja mal spannend und es gibt ja auch durchaus Tierrechtsorganisationen, die das fordern. Diese Bilder, die du angesprochen hast vom Tabak, vom Rauchen, die tatsächlich auch mal eben auf Fleischprodukte zu kleben. Also ich meine, es wäre ein spannendes Experiment. Die Frage ist jetzt, gut, jetzt dich kann ich schlecht fragen, ob es bei dir was bewirkt, weil ist ja schon durch das Thema. Aber was ist deine Meinung? Findest du, das wäre tatsächlich ein Ansatz?
Ich glaube ja. Also ein Ansatz wäre es auf jeden Fall. Ich glaube, es wird noch schwierig, das durchzusetzen.
Absolut.
Das hätte ich aber damals beim Tabak ebenso gedacht, weil das auch eine große Lobby ist. Fleischessen ist jetzt halt nicht so tödlich für den Menschen. Es ist nur tödlich für die Tiere. Das ist die Krux. Ich meine, wenn wir es weiterdenken, ja, da finden wir genug Gründe, warum es auch tödlich für die Menschen ist. Aber das ist indirekt noch zu abstrakt. Halt. Ja. Genau, ne, das ist zu abstrakt. Damit kann erstmal keiner wirklich was mit anfangen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das was bringt, dass das als Experiment tatsächlich mal helfen könnte. Und es ist aber auch immer die Frage, welche Motivation steckt dahinter? Esse ich kein Fleisch mehr, weil ich die Tiere schützen will? Esse ich kein Fleisch mehr, weil mein Arzt mir geraten hat, ich muss dringend auf meinen Cholesterinspiegel achten? Esse ich kein Fleisch mehr, weil meine jugendlichen Kinder jetzt zu Hause Rabatz machen und sagen, das kommt uns jetzt aber hier nicht mehr auf den Tisch? Was ist meine Motivation? Warum mache ich das nicht mehr? Und dann sind wir wieder beim Thema Begeisterung. Wenn ich diesen Fokus auf das lege, weshalb ich das mache, ja, und da, das können wir auch wieder auf, ich will da gar nicht wieder drauf zurück, aber dieses Krise und Chance und etc., worauf lege ich den Fokus, auf das, was gut gelaufen ist oder auf das, was scheiße gelaufen ist, ja, da kann ich dir auch etliches aufzählen, aber das ist ja nicht das, was mich weiterbringt, was mir weiterhilft und ich glaube, dieser Fokus, worauf wollen wir, also ich sage ja auch ganz ehrlich, dass mir Fleisch geschmeckt hat. Also ich esse das nicht.
Sage ich übrigens so, auch. Ne? Also definitiv.
Und ich esse auch Fleischersatzprodukte, weil ich zwischendurch Bock habe auf was würzig Gebratenes. Ja. So. Ja?
Also zumal die Qualität der Produkte mittlerweile so sensationell gut ist, dass da auch überhaupt nichts gegenspricht. Also im Gegenteil, ich bin da ein Riesenfan von.
Ja, und irgendwann werde ich es auch schaffen, auf die Eier zu verzichten. Und auf den Käse. Also das ist im Moment tatsächlich noch meine Krux, aber das weiß ich auch. Ich werde Ende des Jahres umziehen und da werde ich wieder alleine wohnen. Und da habe ich mir das fest vorgenommen, dass das mein nächstes Experiment wird. Also dass ich das tatsächlich mal ausprobiere, so vegan wie möglich zu leben und nicht nur mir meine Hafermilch selber zu machen, sondern andere Dinge halt auch irgendwie auszuprobieren. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ne? So, da habe ich Lust zu. Und da sind wir wieder bei Begeisterung, da sind wir wieder beim Fokus, da sind wir wieder bei, welche Geschichte erzähle ich mir da? Klar, ich erzähle mir jetzt gerade die Geschichte. Es geht leider nur, wenn ich alleine wohne. Stimmt ja, natürlich aber, auch nicht, aber es macht es leichter.
Es macht es leichter, ist aber auch gleichzeitig Motivation. Also ich habe da eine eigene Folge drüber gemacht. Ich sage immer AVAP, as vegan as possible, so vegan wie möglich. Ich bin da voll bei dir, weil ich persönlich bin zwar von heute auf morgen vegan geworden, das war aber ein Zufall, weil ich einfach, wie du eben gesagt hast, das Experiment, ich habe in Facebook bei mittlerweile guter Freund von mir beim Bialeska, das ist der Manager von Fanta 4, also sehr prominente Person, und der war auch irgendwie in der DSDS-Jury, und der hat auf einmal von heute auf morgen nur noch vegan gepostet. Und dann dachte ich erst so, und dann habe ich das so gelesen und dachte so, spannend, und habe das so ein bisschen als Challenge genommen und dachte so, das probierst du jetzt auch, zumal ich da auch so gesundheitlich ziemlich angeschlagen war und habe gesagt, machst mal 3-4 Wochen und kannst ja jederzeit aufhören. Also das ist ja dieses Spannende, du kannst heute anfangen, aber auch morgen aufhören, aber dann auch wieder anfangen, theoretisch. Ja. Und bei mir war es halt eben so, ich habe vorher relativ viel Kuhmilch getrunken und hatte natürlich dann nach 3-4 Wochen sofort diesen positiven Effekt, wenn du eben keine Milch mehr trinkst, dass du sofort merkst, die Finger werden wieder griffiger, die Gelenke, die Ellenbogen tun nicht mehr so weh. Und der Darm fängt an, sich ein bisschen zu erholen. Und du hast natürlich sofort eine Menge positive Effekte. Und dann dachte ich, naja gut, mache ich aus einem Monat mal 3 Monate. Und dann war das für mich gar keine Frage mehr. Aber die Motivation war eigentlich ein ganz banaler Auslöser, so nach dem Motto, was er kann, kann ich auch. Ja, das immer, wenn wir uns treffen, ich moderiere bei ihm auch auf den Messen, sage ich das auch immer wieder. Und klar, heute finden wir das lustig, aber damals war das ja Blödsinn, sage ich mal, wie auch immer.
Aber und dann das ist ja ganz häufig ein Auslöser, so eine Wette oder eine Challenge, klar.
Genau. Ich und ich meine, dann habe ich es aus gesundheitlichen Gründen gemacht. Ja, aber das ist, also von daher nein, aber was ich dann beobachte, und das finde ich dann, ist wieder das Schöne, da sind wir wieder bei deinem Plot, weil da funktioniert das dann echt super. Also ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die sich entweder vegan, vegetarisch, zwischendrin, wie auch immer ernähren, und das Ganze aus unterschiedlichen Motivationen heraus. Aber das Schöne ist, da ist immer der Plot, der kommt irgendwann zusammen. Das heißt, ich habe angefangen, ich sage mal, erst aufgrund von einer Challenge, dann aus gesundheitlichen Gründen. Und mittlerweile ist bei mir natürlich die Ethik der Tiere, spielt bei mir natürlich eine entscheidende Rolle. Aber deswegen habe ich das angefangen. Also ich wäre ein Heuchler, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe angefangen, mich vegan zu ernähren, weil mir das Leid der Tiere, das war mir vorher bewusst, aber dann hätte ich nicht mit 40 vegan werden müssen, sondern mit 20. Also ich weiß noch, wir hatten auch vor Jahren mal in einer Putenfarm gedreht. Dann war ich so 2 Wochen, so ein bisschen Vegetarier und bin trotzdem wieder in alte Muster gefallen. Deswegen würde ich das niemals von mir behaupten. Aber, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, du kommst irgendwann automatisch auf diesen Weg, wo dir eben der ethische Gedanke eben mitspielt, wo du eben sagst, ich möchte es jetzt nicht mehr, weil, wo dir auch die Umwelt, Klima eben eine Rolle spielt. Und ich glaube, das ist aber so ein bisschen das Problem, weil wir sind mit, je nach Zahlen sind wir ja, sage ich mal, plus minus 1 Million Veganer und so 8-9 Millionen Vegetarier. Also ich sag mal so plus minus 10% sind vegan, vegetarisch. 90% sind es nicht messbar, sage ich mal. Wobei die Zahl da bestimmt auch besser ist, als man glaubt. Leben aber eben in einer Wirtschaft, wo zum Beispiel das Fleisch aus 98% Massentierhaltung kommt. Also da sind halt so, und ich glaube, deswegen tun sich viele schwer, da sind halt noch die Gewichtungen sind halt so, da steht man halt immer so, du denkst immer so, wir Millionen oder wir 10% stehen halt diesen 98% so David gegen Goliath mäßig gegenüber. Und
hast du das Gefühl?
Also mal mehr, mal weniger. Was ich
du könntest es ja jetzt auch, Entschuldigung, wenn ich dir da jetzt reingrätsche, Erik, aber wenn du jetzt das Bild David gegen Goliath aufmachst, ja, dann könnte ich dagegen halten, das ist aber wie die Maus, die den Berg untergräbt. Ja, so, also das ist das andere Bild, weil es gibt auch eine Geschichte, wo die Maus einen Bräutigam sucht und der Vater geht erst zur Sonne und zur Wolken und zum Wind und alle sagen, nee, irgendjemand ist stärker. Ja, und am Ende landet er beim Berg und der Berg sagt, ja, bin zwar ziemlich stark, aber bei mir unten am Fuß nagt eine Maus. So, und die nagt irgendwie und gräbt Löcher und ja, untergräbt ihn quasi. Also ist die Maus stärker. Und dann heiratet die Maus nachher am Ende eine Maus. So, also das ist jetzt nur dieser ganz kurze Plot, aber das will ich nur damit sagen. Du kannst die Geschichte einfach auch umdrehen und sagen, so, ja, wir sind die 10%, aber wir untergraben. Also wir sind halt unermüdlich und wir machen das. Und ich glaube, wenn wir es wirklich schaffen, von diesem Perfektionsdrang runterzukommen, ja, und so wie du das gerade sagst, jeder macht es so, wie er und sie es kann. Und wenn sie am Ende wirklich erstmal nur 2 Tage die Woche das Fleisch weglassen, ja, wunderbar.
Erfolg, absolut.
Ah, ganz genau. Also, und wenn ich mir diese Entwicklung schon angucke, wie schnell die ging, also bis der und die Vegetarierin sich durchgesetzt hat, das hat ewig gedauert, bis sie halt nicht mehr nur Kartoffeln mit Soße gekriegt haben, wobei es dann aber auch schön die Soße aus der Rinderbrühe war. So, das hat sich irgendwann ganz fest etabliert und dann kam der Trend, in Anführungsstrichen, zum Vegansein. Und das ging doch jetzt in einer Windeseile, dass die Restaurants so, also von daher, ich bin da echt guter Dinge, dass das immer mehr wird. Und ich glaube aber, wenn das so propagiert wird, dann darf ich A, ja überhaupt keine tierischen Produkte mehr essen, dann darf ich aber auch keine tierischen Produkte mehr tragen, dann darf ich dieses nicht und dann darf ich jenes nicht. Und sobald wir bei diesem, das darfst du nicht sind, machen alle, ich auch, die Klappen dicht.
Ich auch, ja? Bin ich voll bei dir, absolut. Also
lass
finde,
uns die Geschichte umdrehen.
Das ist hervorragend. Also jetzt siehst du, und deswegen bin ich dir dankbar, dass du dir die Zeit nimmst. Also du kannst dich mit absoluter Sicherheit drauf verlassen. Die Geschichte mit der Maus und dem Berg, die ist bei mir, das ist genau
der Punkt. Ich suche die nochmal raus.
Ja?
Vielleicht habe ich das die sogar erzählt schon im Kinderkanal.
Ich finde das jetzt deswegen cool, weil du mich natürlich damit jetzt eben voll bekommen hast und mir selbst aufgezeigt hast, jetzt genau in diesem Moment, wo ihr draußen zuhört, dass ich zwar, also die Leute sagen mir immer, ich finde einen Podcast cool, weil du bist eben nicht so extrem, nicht so missionarisch und, aber klar, nobody's perfect und ich bin immer froh, mich weiterzuentwickeln, aber eben war so ein Moment, ja, also wo ich merke, okay, klar, jetzt 8 Jahre vegan und so weiter, da muss man Acht geben, dass man nicht zu festgefahren in seinen Positionen ist, ja. Das ist
immer
ist echt,
in allen
ist
Positionen.
Spannend, absolut. Also das finde ich jetzt echt cool. Also wir halten nochmal fest, wer mehr über dich erfahren will, deine Webseite ist alexandra-kampmeier mit ei.de und dein Podcast ist Kampmeiers Kinderkanal, den ich wirklich ganz, ganz ehrlich wirklich nur empfehlen kann, weil, also ich höre das wirklich immer abends zum Runterkommen, also nicht zum Einschlafen, sondern wirklich zum Runterkommen und ich mache seit vielen Jahren auch Meditation und naja, ich tue mich immer schwer zu sagen, ich mache Yoga, ich bin extrem unbeweglich und echt auch so ein Tanzlegastheniker, aber ich mache es eben und merke auch, dass es mir gut tut. Aber wie gesagt, den Podcast von dir, den kann ich wirklich außerordentlich empfehlen, weil ja, macht euch selber ein Bild. Also mich entspannt es tierisch, mich bringt es runter. Also sind ja immer so kleine Häppchen, ja, und das ist echt, also kann ich eben nur empfehlen.
Ja, und wer mehr möchte, der hat dann auch die Möglichkeit, tatsächlich mit dem Podcast Plus, ja, gibt es nochmal 2 Geschichten extra pro Monat für wirklich winziges Geld. Und es gibt auch ein Hörbuch mittlerweile, was man sich runterladen kann mit 33 Märchen und Geschichten. Das findet man aber, glaube ich, unter 33 Märchen und Geschichten. Alexandra Kampmeier muss man einfach mal irgendwie bei Spotify eingeben. Und dann.
Und vielleicht eine Sache noch, du bist, das weiß ich ja, du bist auch viel in Unternehmen unterwegs, aber du bist jetzt, wenn Corona irgendwann rum ist und jetzt wieder mehr Bühne ist, du bist aber, wenn ich es eben richtig verstanden habe, auch als Künstlerin quasi
genau, mit
einem Soloprogramm unterwegs.
Mit mehreren sogar. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ja 3 Webseiten. Ich habe die als Erzählerin, das ist die das Leben steckt voller Geschichten.de, vorsichtshalber immer mit Bindestrich. Aber die findet man auch, wenn man meinen Namen eingibt. Und das ist die tatsächlich, wo ich Trauerfeiern gestalte, Hochzeiten gestalte, wo ich Bühnenprogramme habe, wo ich für Privatveranstaltungen gebucht werde, wo auch mein Kinderkanal draufsteht etc. Und dann ist die alexandra-kampmeier.de die fürs Business, mit den Zukunftsvisionen, mit den Vorträgen, mit Workshops, mit Coachings. Und dann habe ich ja noch mein nächstes Baby, was in der Corona-Zeit das Laufen gelernt hat. Im Leben war es schon, das ist Kampmeiers Warteschleifenmanufaktur, warteschleifen-marketing.de. Denn ich habe mir ja überlegt, es gibt so viele schlimme Warteschleifen, Telefonwarteschleifen.
Absolut, ja.
Und da würde ich gerne Geschichten in diese Warteschleifen bringen. Ja? Und beim Endkunden und der Endkundin kommt die Idee sensationell gut an. Ich suche jetzt noch die Unternehmen, die darauf ebenso abfahren, weil die hören ja sicher meistens ihre eigenen Warteschleifen nicht an. Deswegen wissen die oft gar nicht, dass es da schon wieder heißt, please hold the line, der nächste freie Mitarbeiter ist gleich für Sie da. So, und da kriege ich einen Knall. Und wenn man da die Unternehmen-Highlights in eine Geschichte packt, ja, dann hat man die Leute quasi wieder mal, da ist mein Lieblingswort, begeistert. Und dann bleiben die halt auch hängen.
Bin ich 100% bei dir. Ich hatte mal einen Kunden, bei dem lief in der Warteschleife Peter und der Wolf.
Ja, wunderbar. Ja?
Nirgendwo habe ich so gern in der Warteschleife gehangen wie dort. Mhm. Ja, weil, ich meine, klar, man kannte das noch so ein bisschen. Und das Coole war, du wusstest ja nie, wenn du anrufst, wo landest du jetzt in der Geschichte. Aber je öfter du angerufen hast, desto mehr kamen ja so diese Häppchen zusammen. Du dachtest ja, ach stimmt, das war so und so und mit der Musik. Und von wem war das? Also kann
ist,
ich...
Ist doch toll, oder? Ich meine, die Stadtwerke Köln, die haben ihre Warteschleife einfach auf Kölsch. Ja, und selbst da amüsiert man sich ja schon. Das muss ja nur ein bisschen von der Norm abweichen. Ja, sind wir wieder beim Storytelling, sind wir wieder beim Thema. Können wir alles auch auf vegan, können wir alles anwenden. Nur ein bisschen von der Norm abweichen und schon hast du die Aufmerksamkeit und die Neugier. Und da kannst du ansetzen. Ich meine, dann ist es natürlich auch schön, wenn du das dann mit Leben füllst und dieses Versprechen, was du vielleicht gesetzt hast, auch dann erfüllst.
Also finde ich sehr spannend. Ich werde die Webseiten auch verlinken in den Shownotes und ich werde Stefan auch nochmal fragen, dass ich, weil wir jetzt ein anderes Thema, das weiß ich, dass das bei dir eine große Rolle spielt mit Trauer und so, habe ich jetzt heute bewusst weggelassen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich mich persönlich auch davor gedrückt habe.
Wie alle.
Ja, ich weiß. Also ich werde auch Stefan nochmal fragen, das wird er mit Sicherheit erlauben, dass ich eben den Podcast von euch mit bei mir mal verlinke, weil ihr das ja auch mehr thematisiert habt eben dort.
Sehr gerne, und der ist auch auf meiner Seite zu finden.
Genau, also den Podcast auf jeden Fall. Ich wollte sagen nochmal das YouTube-Video, so finde ich noch ein bisschen spannender. Und wie gesagt, deswegen habe ich es auch weggelassen, weil eben wer sich dafür interessiert, da habt ihr das Thema, Stefan hat das so toll mit dir besprochen, da wollte ich jetzt, habe ich gedacht, okay, ich habe es ja zur Verfügung, also nutze ich das und fand das sehr spannend und ich merke, du hast bei mir schon viel angestoßen. Also deswegen auch von mir jetzt einen ganz persönlichen Dank dafür und vor allem, dass du dir Zeit genommen hast und dich drauf eingelassen hast. Dafür ganz
ja, total gerne. Dank. Ganz, ganz spannend. Also ich bin ja gerne Gast in einem Podcast und da jetzt aber tatsächlich zum Thema vegan und Storytelling. Das finde ich schon, das ist spannend. Das ist
ja, schön. Ich auch. Also du hast ja auch ohne Umschweife zugesagt. Also im Gegenteil, ich habe dir geschrieben, ich würde dich gerne einladen, habe aber nicht so die richtige Idee und du hast sofort gesagt, naja, so und so und so und dann ging es sofort los. Also dafür wirklich ganz herzlichen Dank. Und vielleicht schauen wir mal, wie die Entwicklung ist und man weiß, vielleicht, keine Ahnung, machen wir in 2, 3 Jahren noch eine Folge und sind weiter.
Und erzählen uns neue Geschichten, weil es nämlich schon neue Geschichten auf dem Markt gibt. Ja, finde ich auch gut. Ich danke dir, Erik.
Der Lust auf Vegan Podcast von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de